Neid blicken deutsche Gründer auf das Silicon Valley, wo Startups deutlich bessere Bedingungen vorfinden als hierzulande. Bei uns machen es die Politik, risikoscheue Kapitalgeber und die überbordende Bürokratie den Entrepreneuren nicht einfach. Was muss sich ändern, damit Firmengründungen in Deutschland erfolgreich sind? Gründen in Deutschland. Celonis, N26, Personio, Trade Republic. Es gibt sie schon, die deutschen Einhörner. Firmen also, die mit mehr als 1 Milliarde Euro bewertet werden. Doch ein Blick über den großen Teich zeigt, dass Deutschland hier immer noch ein Entwicklungsland ist. Mit US-Schwergewichten wie OpenAI, SpaceX, Stripe und Reddit können die hiesigen Jungunternehmen in Sachen Marktwert bei weitem nicht mithalten. Warum ist das so? Und was muss sich ändern? Herzlich willkommen bei Tech Talk Smart Leadership, dem gemeinsamen Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Mein Name ist Klaus Voigt. Ich bin promovierter Jurist und Ex-Banker und heute als Coach und Berater unterwegs. Meine Gäste sind, wie immer, Heinrich Faske, ehemaliger Chefredakteur von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Und ich freue mich, Thomas Dettler begrüßen zu können. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Innovationswerkstatt Industrial Maker Space, eine Art Coworking Space in Landsberg. Herr Dettler ist Luft- und Raumfahrtingenieur und als selbstständiger Unternehmer seit 24 Jahren zwischen dem Silicon Valley und Deutschland unterwegs. Er ist passionierter Tech-Investor und deshalb jemand, der einen tiefen Einblick in die deutsche Gründerszene hat und gleichzeitig die internationale Benchmark, nämlich das Silicon Valley, sehr gut kennt. Thomas, wir erwischen dich gerade im Silicon Valley. Magst du erzählen, was du augenblicklich dort machst?
Ja, das ist sehr interessant. Ich kümmere mich natürlich hier um mein Startup-Portfolio und schaue mir neue Ventures an. Ich bin in einer ganzen Reihe von Netzwerken und wir treffen uns also jeden zweiten, dritten Tag, um uns interessante Firmen anzusehen. Übrigens eben auch Startups, die aus Deutschland oder aus Europa hierher nach Silicon Valley kommen. Da kann ich vielleicht später noch etwas zu erzählen. Aber ganz wesentlicher Punkt ist auch, dass ich hier Menschen treffe und Technik kennenlerne, die ich in Deutschland so nie treffen würde und die ich in Deutschland auch nicht kennenlernen würde. Also um ein Beispiel zu geben, der Sohn eines guten Freundes ist hier der Chef von Mercedes. Den werde ich nächste Woche treffen. Und ich glaube, solche Führungspersönlichkeiten, wenn man die auf dem klassischen deutschen Weg anspricht, dann hat man relativ wenig Chance. Also ich habe schon sehr viele Vorstände deutscher großer Konzerne hier getroffen, in relativ lockerem Rahmen, das in Deutschland letztendlich so nicht möglich wäre. Und was immer wieder sehr erstaunlich ist, also ich habe für meinen neuen Industrial Makerspace in Landsberg ein neues breitbandiges Wi-Fi ausgewählt und ich musste bis nach San Jose zum Product Development Director von Hewlett-Packard gehen, um die richtige Technik zu bekommen, um das Know-how zu bekommen und auch die Ansprechpartner in Deutschland zu erhalten, mit denen ich das umsetzen kann. Ja. Also es ist eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten, die man hier findet. Ja.
Thomas, dann würde ich gerne mal einsteigen mit einer Standortbestimmung. Der Standort Deutschland für Startups auf einer Skala von 1 bis 10. Wo würdest du Deutschland da verorten?
Ja, das sind immer so Beispiele, auf die ich eigentlich ungern eingehe. Aber wenn du mich so fragst, dann kommt im Prinzip nur was Mittelmäßiges raus. Ja? Vielleicht, um freundlich zu sein, eine 6 oder so. Ja? Also etwas besser als die Mitte. Man muss natürlich sich da fragen, was ist der Grund dafür? Ja? Es gibt in Deutschland ja einen ganz, ganz prominentes Vorzeigebeispiel, das ist die Unternehmertum in Garching bei München, die jetzt auch dann letztendlich in Heilbronn tätig sein wird, wie ich verstanden habe, und auch in der Stadt München einen Platz aufgebaut hat und Ähnliches. Aber das ist letztendlich eine singuläre Erfolgsstory. Und auch wenn man in diese Erfolgsstory reinschaut, dann sind das natürlich ganz, ganz wenige Unternehmen, die als sogenannte Einhörner, und Einhorn ist für mich auch nicht der wahnsinnig glückliche Begriff, denn hier geht es ja um die Marktkapitalisierung, um die Bewertung. Ja, was ja eigentlich zählt, sind Produkte, Umsätze und Kunden. Ja, und um im Silicon Valley-Lingo zu bleiben, also how to make a dent in the universe and how to make our life in the future better. Und Bewertungen und Kapitalisierungen machen ja unser Leben noch nicht besser. Ja. Unser Leben macht besser, wenn wir gelungene Produkte und Dienstleistungen in Zukunft zur Verfügung haben und zufriedene Kunden. Ja. Und man muss, glaube ich, auch immer die Benchmarks richtig setzen. Ja.
Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Thomas, nochmal erklären. Wir haben ja Unternehmertum, darüber haben wir gerade gesprochen. Also ein Beispiel dafür, wie junge Unternehmen aus dem universitären Umfeld heraus gefördert werden können, groß gemacht werden können. Du sagst auf der anderen Seite, du bist selber im Silicon Valley, nichts geht ohne das Silicon Valley. Warum ist das jetzt so wichtig? Was passiert dort? Warum muss man dorthin als Startup, wenn man eine gewisse Größe erreichen will?
Ja, es ist eine kritische Masse dort, die man bis heute an keinem anderen Ort der Welt findet. Und zwar durch die gesamte Wertschöpfungskette einerseits, also von Forschung, Universitäten angefangen. Die prominentesten Beispiele sind Stanford und UC Berkeley. Dann über, sagen wir, Entwicklungs-Know-how und auch die entsprechenden Köpfe dazu, bis hin für Hard- und Software in die Execution rein. Es gibt ja jede Menge Auftragsfertiger, die Elektronik bauen. Es gibt jede Menge Biotech-Firmen, die Labs zur Verfügung stellen. Und dann natürlich dieses unglaubliche Go-to-Market-Know-how, das in unserer Welt vielleicht gar nicht so präsent ist. Ja, also was ich immer wieder feststelle, ist, dass nicht verstanden wird, dass man letztendlich für Kunden den Einstieg in ein neuartiges Produkt oder Dienstleistung so einfach wie möglich frictionless machen muss. Ja. Das zeigt uns ja Amazon beispielsweise, indem es eben auf sehr einfache Weise uns Produkte näher bringt und uns den Kauf sehr bequem ermöglicht und auch letztendlich dann die Entgegennahme über die Prime Logistik und ähnliches, ja. Also das eine ist die niedrigen Einstiegsbarrieren für neuartige Produkte und Services. Und dann, glaube ich, wird bei uns auch nicht so richtig verstanden, wie man verkauft. Ja. Also was ich bei deutschen Startups immer wieder feststelle, ist ganz einfach. Ich habe ein Produkt und dann mache ich Direct Sales to a Customer. Die Differenzierung zwischen was ist ein Produktgeschäft, was ist ein Relationship Selling, wie nutzt man Distributionswege, die ist bei uns nicht im Blut, ja, aber die findet man hier. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil letztendlich die Wertschöpfung passiert beim Kunden, ja, und nicht im Lab oder im Kopf eines Gründers oder ähnliches, sondern die Wertschöpfung passiert einfach dadurch, dass ich Kunden in einem größeren Markt überzeuge für meine Leistung, mein Geschäftsmodell, meine Produkte. Ja.
Okay. Thomas, du hast jetzt aufgezählt, was das Silicon Valley unterscheidet von Deutschland. Das Thema gute Universitäten, glaube ich, haben wir auch einige. Wir haben auch ein Netz von Forschungsinstituten, das, denke ich, weltweit sehr gut mithalten kann, anerkannt ist. Und wir haben ja auch einige Startups. Das heißt, der Punkt, der mir jetzt aufgefallen ist, ist so die Brücke rüber zum Markt und vor allen Dingen zu den Kunden. Also eher so aus Sicht des Kunden denken und nicht in meinem Produkt bleiben und versuchen, wie ich das aus meiner Brille an den Mann bringe.
Naja, sag mal, ja, ist alles richtig, aber was mir da fehlt, ist die Obsession. Ja? Also letztendlich braucht es obsessive Gründer und Gründer, die letztendlich auch jeden Weg gehen, um zum Erfolg zu kommen. Also ich habe da gerade am Dienstag so ein interessantes Beispiel gehabt. Da saßen wir in einem unserer Netzwerke, Band of Angels, der älteste Angel Investing Club hier in Kalifornien und auf der Welt. Gibt es einen Harvard Business Case drüber? Saßen wir zusammen zum Thema Energie und Climate Change Startups, war ein französisches Startup, dann per Zoom zugeschaltet. Und nach längerer Diskussion hat dann einer meiner Freunde gefragt, and what would Elon do? Und also vorausgegangen war die Diskussion, dass sie jetzt Geld brauchen, um Leute einzustellen, um neue Kunden auf ihre Plattform zu bekommen. Und sie könnten sozusagen zwei pro Woche auf die Plattform bekommen. Und dann sagte eben der, what would Elon do? Ja. Ja, das hat sie nicht verstanden, die CEO. Dann hat er gesagt, okay, what would Elon Musk do? Und dann hat sie sofort wie aus der Pistole geschossen geantwortet und sagte, he would hire a bunch of slaves and get them to work. Und dann habe ich mir erlaubt zu sagen, objection, my honor. He would sleep under the desk or in the parking lot. And he would do whatever it takes to list two customers per week before he would ask for money. Because, you know, investors would like to have proof of all the claims that you do. And, you know, investors are shying away from people who are asking for money to hire people to do their work. Yeah. So it's ein bisschen so, glaube ich, dass das Unternehmertum hier besser verstanden wird und auch die Brutalität des Unternehmertums, als wir das in unserer Komfortgesellschaft vielleicht tun.
Ja. Wenn ich weiß jetzt nicht, mal die,
ob das fair ja. ist, ob das jetzt bei euch, ihr sitzt in Deutschland, ankommt oder ob das falsch ankommt.
Nein, ich glaube, das ist, was du sagst, ist, hört man recht häufig. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, wo ich sagen muss, ja, wir haben hier eine Celonis zum Beispiel in München, sehr erfolgreich, oder eine N26, mittelmäßig erfolgreich, Lilium und so weiter. Es gibt eine Reihe von Startups auch in Deutschland. Es ist natürlich die Frage, haben die jetzt alle das kalifornische Modell adaptiert, um diesen Erfolg zu haben? Oder haben die vielleicht auch einen anderen Weg gefunden, anders als du es gerade beschrieben hast, diese amerikanische Obsession, dieses Elon Musk-Denken, steht da vielleicht nicht so im Vordergrund, sondern vielleicht mehr eine andere Tugend, deutsche Gründlichkeit, Beharrlichkeit, Dingen nachgehen, so lange, bis es funktioniert. Das sind ja auch alles Tugenden, die zu Erfolg führen. Nehmen wir mal eine SAP zum Beispiel als großes Beispiel.
Ja, ich will nicht überhaupt in Abrede stellen, dass es in Deutschland nicht wunderbare Unternehmer gibt. Ganz im Gegenteil. Nur wenn man sich die Unternehmergeschichten mal ansieht und vielleicht kann man auch durchaus 150 Jahre oder mehr zurückgehen. Ein Werner Siemens, ja, Artillerieoffizier. Es war die einzige Ausbildung, die ihm damals gesellschaftlich möglich war, mit welcher Hartnäckigkeit und welchem Eroberungsdrang und auch welchem Geschick. Er hat seine Brüder in allen europäischen Metropolen platziert, hat die als Vertriebsagenten sozusagen dort gehabt. Und also es gibt in der Geschichte und es gibt bei uns natürlich wunderbare Unternehmer, von denen hören wir oftmals sehr, sehr wenig, weil die letztendlich in den globalen Nischen und dem Mittelstand unterwegs sind. Trotzdem, weil du Celonis sagtest, Celonis ist ein herausragendes Beispiel der Ausgründungen aus der TU München. Es gibt wenige solche Beispiele. Ja. Also weniger als eine Handvoll. Vielleicht gibt es sogar nur zwei. Ja. Und Sachen wie Lilium, ich meine, ich bin Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur, insofern habe ich Lilium natürlich verfolgt und ich wünsche mir, dass die eVTOL-Szene wieder auf die Beine kommt und dass das irgendwie geht. Viele Projekte gehen ja so, dass sie müssen durch ein, zwei Konkurse gehen, bevor sie wirtschaftlich tragfähig werden. Ja. Insofern werden wir das auch irgendwie sehen. Aber das erfolgreichste eVTOL-Unternehmen ist halt hier in Silicon Valley. Das ist Joby Aviation. Ist Nasdaq notiert, hat ein zertifiziertes Flugzeug. Und da lohnt sich es auch wieder mal, auf so eine Gründergeschichte zu schauen. Wer hat Joby Aviation gegründet? der Sohn von Hippies aus Bonny Doon in den Santa Cruz Mountains. Ja. Mehrfache Exits kleinerer Startups, hat mit den Gorilla Tripods angefangen, hat dann Windturbinen an Drachen gebaut, die an Google verkauft und hat dann diese Firma Joby Aviation über viele, viele Jahre hin entwickelt, bis er sie dann an die Börse gebracht hat und jetzt wahrscheinlich nach meiner Beurteilung her der Frontrunner ist. Und ich glaube, dass wir in unserer Startup-Szene viel mehr Unternehmerbeispiele und auch deren Werdegang demonstrieren müssen, ja. Und dieser ganze andere Quatsch mit Einhorn, ich sag das einfach mal so, ja, mit Einhorn und wie viel Geld eingeworben wurde und so weiter, das ist nicht richtig relevant. Das ist so ein bisschen Modeerscheinung. Ja.
Jetzt ist ja, wenn ich das mal kurz einhaken darf, was Obsession genannt, großes Thema. Das ist ja nichts, was man so lernen kann oder was einem so in die Wiege gelegt wird. Ne? Also was wären denn die richtigen Weichenstellungen deiner Meinung nach gesellschaftlicher Art? Also wir werden gleich noch ein bisschen über Kapitalausstattung reden, politische Rahmenbedingungen, Universitäten und so weiter. Alles klar. Aber was wäre denn eigentlich die gesellschaftliche Aufgabe, damit wir das Thema Gründung voranbringen können? Woran fehlt es hier? Was meinst du?
Ja, das ist eine super Frage. Da bin ich jetzt obsessed, ja, bei der Antwort dieser Frage. Ich fühle mich extrem persönlich betroffen von Handelsblattartikeln wie, ich glaube, vor 2 oder 3 Tagen erschienen über persönliche finanzielle Freiheit und wie erreicht man passive Einkommen. Die wirkliche Befriedigung im Leben, die kommt doch dadurch, dass man letztendlich Leistungen erbringt, die auch eine positive Wirkung haben für sich, für seine Umwelt, für die Gesellschaft. Man möchte sich doch einsetzen. Ja, ich möchte mich doch gar nicht zurückziehen und von Mieterträgen von Zinshäusern leben. Ja, ich möchte mich doch einbringen, lean in. Ja, und ich glaube, dass da einfach viel Gutes getan werden kann, indem man den jungen Menschen positive Beispiele dieses Lean Ins gibt. Ja, also mitwirken, an der Gesellschaft mitbauen. Ja, jeder nach seinen Talenten und seinen Möglichkeiten. Und das muss rüberkommen. Ja. Und da ist natürlich auch so ein bisschen so eine Misconception demgegenüber da, was ist hier in Silicon Valley möglich. Viele, viele Deutsche oder Europäer kommen her und sagen, na, hier liegt das Geld auf der Straße, ich komme her, um hier Geld abzuholen. Aber letztendlich mag ich die Amerikaner nicht, die sind alle so und so. Und wir in Europa sind ja viel besser, ja. Ja, wir müssen die Realitäten sehen. Wir müssen die Realitäten sehen. Die Volkswirtschaft in den USA ist wesentlich innovativer und sie ist letztendlich deswegen auch innovativer, weil es einfach mehr Unternehmer mit einem Drang zum Erfolg gibt und ich nenne das Obsession jetzt. Ja.
Okay. Ist es, Thomas, wenn man jetzt mal da brennt was für eine Idee und für ein Unternehmen. Wir haben ja einen Mittelstand, der weltweit bewundert wird und wir haben derzeit ein Nachfolgeproblem. Das heißt, es gab offensichtlich und gibt sie immer noch, aber es steht niemand mehr so richtig Schlange, um da was weiter aufzubauen. Was ist es denn, also ich würde das auch gerne nochmal, was Heinrich schon angesprochen hat, was ist es denn, was passieren müsste? Was wäre für dich jetzt eine Weichenstellung, wenn du in der Lage wärst, du könntest jetzt politisch 3 Themen umsetzen? Was würdest du machen, um genau diesen Drive, da einen echten Turbo reinzubringen?
Ja, ich glaube, extrem viel hängt schon auch an der Kommunikation, ja. Also ich glaube, es war John F. Kennedy, der in den 60er Jahren, als er das Mondprogramm angekündigt hat, sagte, wir machen das nicht, weil es einfach wäre, sondern weil es hart ist. Also ich glaube, da ist auch so eine, man muss, ich glaube, es ist die Aufgabe der älteren Generation und auch der Generation in Führungspositionen, auch in politischen Führungspositionen, der jüngeren Generation so ein bisschen so einen Leuchtturm hinzustellen. Es lohnt sich, euch anzustrengen. Ja, das muss man, glaube ich, vermitteln auch in verschiedenen Arten und Weisen. Und da gab es ja jetzt, ich bin auch, wenn ich in den USA bin, fleißiger Handelsblattleser. Ja, da gab es ja jetzt dieses Interview mit dem Chef von Roland Berger, der sagte, dem Stefan Scheible, mit dem ich übrigens in meiner Zeit bei Roland Berger auch schon zusammengearbeitet habe, sehr guter Mann, der sagte, wir brauchen 300 bis 400 Milliarden Invest in unsere Infrastrukturen, unsere Bildung und so weiter und so fort. Das wäre mal ein Programm, bezogen auch auf eine gute Kommunikation, warum wir das tun. Wir müssen weg von der Idee des Konsums und wir müssen hin zur Idee der Investition und dies eben auch positiv mit unserem Leben verbinden. Ja.
Du hast ja gerade den Hippie-Gründer erwähnt, was ich sehr spannend fand. Das finde ich nämlich ein Signal, dass da möglicherweise eine Ausbildung vorliegt bei diesen Menschen, die nicht so stromlinienförmig erfolgt ist, sondern dass vielleicht Eigenschaften, die heute bei deutschen Gründern nicht so stark ausgeprägt sind, dort vorhanden waren, nämlich Kreativität, Ideen, ne? Also auch Träumen, damit man irgendwo ein Ziel vor Augen hat, das man ansteuern kann. Was würdest du da in Sachen Bildung und Universitäten, Schulen, vielleicht auch schon noch früher wünschen, dass das viel mehr auf die Agenda kommt in unseren Institutionen?
Ja, das ist ein tolles Bild. Also an was ich immer noch denke, ist, ich habe mal eine soziologische Studie gelesen, dass 6 bis 8% der Bevölkerung ist kreativ unternehmerisch begabt. Und da gab es einen vor etwa 2 bis 3 Jahren verstorbenen Schweizer Pädiater und Lebensforscher, Remo Lago, der hat Lebenslinien über im Prinzip ein ganzes Leben verfolgt, von Kindheit bis zum Erwachsenen, und seine eigenen Modelle da entwickelt. Und er sagt, naja, also jeder muss seinen Talenten letztendlich folgen, um ein glückliches Leben zu erreichen, ja, wenn ich das jetzt mal abgekürzt sage. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir einerseits diese 6 bis 8% einfach gestatten, ihren Talenten zu folgen. Und es gibt so einen Spruch hier, der heißt Lead, follow or get out of the way. Ja. Und den anderen 92 bis 94% klar machen, dass das ganz wertvolle Menschen sind. Ja. Und dass man denen nicht laufend Steine in den Weg legen sollte. Und dass es nicht nur darum geht, jetzt neue Regeln zu erfinden, die die Leute daran hindern, erfolgreich zu sein, sondern dass man einfach sagen muss, das ist eine Gruppe von Menschen, die wir brauchen und die wir fördern müssen. Ja. Da habe ich jetzt kein Patentrezept, aber mich beschäftigt das. Ich finde das einen unheimlich wichtigen Gedanken. Und vielleicht ist das zumindest eine Teilantwort auf deine Frage da.
Okay. Thomas, wenn du jetzt dieses Bild nimmst und mal vergleichst Deutschland, USA, sind die Amerikaner stolz auf diese 6 bis 8%, die diese kreativen Köpfe, die was bewegen?
Weil ja, man muss das sehr differenzieren. Also wir sind ja hier in Silicon Valley, in der Insel. Ja? Also es gibt ein tolles Buch, das heißt The Seven Nations of North America. Und da ist, sag mal, von Mitte der kalifornischen Küste bis hoch nach Seattle, Vancouver, ist es Ecotopia, ja. Das ist eine Insel. Interessanterweise ist in dieser Insel, zumindest in meinem Freunde- und Bekanntenkreis, eine sehr enge Beziehung zu Europa da. Ja. Weil natürlich die Vorväter vieler dieser Menschen hier aus Europa kamen und die nach wie vor ihre Verbindungen zumindest anekdotisch da pflegen. Aber es ist eine Insel. Was man, glaube ich, allgemein feststellen kann, ich habe an der Ostküste studiert hier, dass natürlich der erfolgreiche Unternehmer und damit auch der finanziell erfolgreiche Unternehmer Ansehen genießt. Und das ist bei uns ja nicht so. Was ich auch versuche, immer unseren, ich kriege hier jede Menge entgeisterte Fragen von Amerikanern, die sagen, geht Deutschland jetzt den Bach runter und ähnliches. Und was ich immer versuche zu antworten ist, wir haben eine unglaublich breite Basis an mittelständischen, sehr erfolgreichen Firmen, von denen man im Prinzip in der Presse nie hört und schon gar nicht hier in über den Atlantik hinüber. Ja. Und da bin ich eigentlich, da bin ich nicht bange, dass diese Unternehmer, die gibt's und die haben kein Interesse, in der Presse aufzutauchen. Die arbeiten sozusagen still und leise für sich und ihre Stakeholder. Und daher glaube ich, dass die, dass wir auch diese Anerkennung, die ist schön, aber wir brauchen sie für unsere Volkswirtschaft auch gar nicht so. Ja. Man muss einfach da ist eine kulturelle, da ist ein kultureller Abstand da. Die amerikanische Gesellschaft und die kalifornische ist natürlich sehr transaktionsorientiert. Man ist immer so gut wie der letzte Deal. Das muss man mögen, braucht man aber nicht mögen. Ja, es geht auch anders wie in unserer Kultur, in dem eben lange Linien vorzuziehen sind. Und das ist vielleicht auch etwas menschlich interessanter, ja, als das hier ist, sage ich jetzt mal als Europäer und Deutscher. Ja.
Mhm. Lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen über das Thema Geld reden. Weil immer, wenn man hier in Deutschland auf irgendwelchen Diskussionen folgt, Podiumsdiskussionen und so weiter, dann heißt es immer, Risikokapital in Deutschland, Mangelware, sieht sehr schlecht aus, Finanzierung für junge Unternehmen, zumindest vielleicht geht es im ersten Stadium noch, aber im zweiten Stadium, dritten Stadium geht das Geld langsam aus. Es wird nicht nachgeschossen. Ganz anders sind die Bedingungen in den USA. Anders sind sie angeblich auch in Frankreich, wo Macron das Thema selber zur Chefsache jetzt gemacht hat. Was fällt dir dazu ein, wenn wir über Risikokapital bzw. generell den Kapitalmarkt hier in Deutschland reden? Was müsste passieren, damit das mal einen richtigen Schub gibt für junge Unternehmen?
Naja, das ist relativ simpel. Also Risikokapital ist genau das, das Risikokapital. Ja. Wir sind letztendlich nicht im angelsächsischen Modell folgend aufgestellt. Also das fängt von den Kapitalsammelstellen an. Banken, Versicherungen, Venturefonds und ähnliches, die mit Risikokapital nicht dotiert werden. Und dann geht es natürlich dann auch in die Vergabe. Wir haben wenig große Vermögen, die in der Lage sind, dann ein paar hundert oder mehr Millionen in ein Venture hineinzugeben. Ja. Ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Knackpunkt ist die externe F&E, die ja hier sehr, sehr stark stattfindet. Das heißt, die Unternehmen hier in Silicon Valley haben auch verstanden, dass es wenig Sinn macht, große eigene F&E-Abteilungen aufzubauen, sondern das muss in der Balance stehen mit dem Zukauf von Startups. Und Intel hat in den besseren Zeiten im Jahr etwa eine halbe Milliarde Dollar für Startups ausgegeben. Gab es auch tolle Beispiele in Deutschland. Ascending Technologies in Kreiling wurde von Intel gekauft. Das war ein deutscher Drohnen-Startup und ähnliches. Also es gibt Risikokapital sehr stark auch durch amerikanische Unternehmen, die zukaufen. Die Kapitalsammelstellen, sage ich mal, mit tiefen Taschen sind bei uns die großen Konzerne. Ja. Und da gibt es ja auch erfolgreiche Beispiele bei SAP, bei BMW und bei anderen. Aber das müsste intensiviert werden. Bei den Venture Capital, ich glaube, da muss man die Industrie auch richtig verstehen. Also die Venture Capital Fonds sind bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen nicht erfolgreich. Also vor einigen Jahren habe ich es hier mal Statistiken vom amerikanischen Verband für Venture Capital gesehen. Es gab in Silicon Valley etwa 1500 Venture Capital Fonds. Erfolgreich sind vielleicht eine Handvoll maximal. Ja, alle anderen verlieren Geld. Und da gibt es zwei Gründe dafür. Der eine Grund ist, dass die Management-Teams von den Venture Capital Fonds, die leben nicht von der Erfolgsbeteiligung, Carry genannt, typischerweise 20% eines Übergewinns nach Rückzahlung der Investoren wird als Erfolgsbeteiligung an das Management-Team von einem Fonds ausbezahlt. Sie leben von den 2%, das ist die Management-Fee, die immer fließt. Egal, ob der Fonds erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Ja. Das ist sozusagen, das ist die schmutzige Wahrheit, Nummer eins. Die zweite schmutzige Wahrheit ist, dass es jedes Mal, wenn in einem Unternehmen ein neuer CEO kommt, dann stellt er sich genau diese Frage und sagt, warum gründen wir nicht einen Corporate Venture Fonds und investieren auch in diese interessanten Technologien? Und der hat dann eine Halbwertszeit von 3 bis 5 Jahren und danach kommt ein neuer CEO und der schaut sich das Desaster an und sagt, da ist nichts rausgekommen, wir schließen das Ding wieder. Ja. Und diese Wellen, die laufen durchs Land. Ja. Insofern, was man braucht, ist einfach eine eher grundlegende Änderung der Strukturen. Ja. In dem Moment, wenn ich wie Singapur oder Norwegen einen Staatsfonds habe, der in seinen Statuten 5 oder 8% Venture Capital drin hat, dann wird er das auch in Venture und Private Equity ausgeben. In dem Moment, wo ich Versicherungen, die ja auch große Kapitalsammelstellen sind, Gleiches gestatte, in dem Moment werden auch die dieses Geld ausgeben. Und dann wird man vielleicht zu einer Struktur kommen, wie das hier ist, dass es eben sozusagen verschiedene Stadien gibt. Es gibt Seed Stage, da ist das Risiko am größten. Da gibt man kleines Geld rein und will sozusagen eine enge Betreuung. Und dann geht es immer weiter im Lebensweg eines Ventures. Und vielleicht kommen solche großen Kapitalsammelstellen dann erst später rein. Da wird zwar viel mehr Geld gefordert, aber das Risiko ist auch entsprechend reduziert. Und damit kann man vielleicht eher eine Risiko-Risk-Return-Balance erzielen. Ja. Unsere volkswirtschaftliche Denke da umzubauen, das hat ja jetzt die FDP propagiert in der Koalition. Das ist ein längerfristiges Thema. Ja.
Ist denn dieser von dir geschilderte rein betriebswirtschaftliche und Venture-Capital-orientierte Blick auf die Startups der richtige, wenn ein großer DAX-Konzern zum Beispiel sagt, wir investieren? Oder sollte man nicht auch ganz andere Parteien im Unternehmen mal involvieren? Ich frage deswegen, weil wir uns ja mit unseren Medien an die CIOs, also Chief Information Officers, aber auch an die Chef-Digitalisierer und so weiter richten, also auch, sagen wir mal, die Techies, CTOs, haben die genügend Mitspracherecht, in Anführungsstrichen, wenn es darum geht, solche Investitionen zu tätigen? Oder geht es ja einfach nur darum, dass man ja eine Kapitalbeteiligung an irgendeinem interessanten Unternehmen haben will? Weil man könnte ja mit so einer Investition natürlich auch sein Kerngeschäft sehr schön auspolstern und verbessern, wenn die vernünftig gemacht wäre.
Ja, unbedingt. Also ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Letztendlich haben die CIOs ja auch nicht nur eine Execution-Rolle, sondern sie haben ja auch die Rolle eines Technologie-Scouts. Ja? Also was kommt eigentlich auf uns zu? Was können wir für uns nutzen? Sind wir First Mover oder Late Follower? Wo investieren wir unser Budget für IT und Ähnliches? Und diese Rolle als Technologie-Scout, die hat natürlich dann auch mehrere Ausprägungen. Eins kann eben sein, Investitionen in interessanten Tech-Startups, um dort an der Entwicklung hautnah teilzunehmen. Und ein anderes ist letztendlich einfach in der Szene dann auch sich zu bewegen als CIO, eine gewisse Time-Allokation zu haben und sagen, okay, 30% meiner Zeit oder einen Tag in der Woche bewege ich mich in der Startup-Szene, um einfach zu erfahren, ja, was für Themen werden da diskutiert, welche Technologien sind reif und Ähnliches. Ja. Also ein ganz wichtiges Thema. Und die Frage ist natürlich dann, es gibt ja in Unternehmen eine ganze Reihe von Rollen, ja. Also, und da ist die Frage, wie ein CIO seine Rollen definiert, ja. Das wäre vielleicht dann eine Frage an euch, ja.
Ja. Also es ist sehr stark so gewesen, wie du es beschrieben hast in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, dass wir aber jetzt wieder in einen anderen Modus reinkommen in den großen Konzernen. Was schade ist, weil jetzt das Thema KI ja so richtig aufschlägt. Da wollte ich dich auch nochmal fragen, Thomas, direkt jetzt hier aus dem Silicon Valley. Wie groß ist denn die Euphorie da, was Startups rund um künstliche Intelligenz angeht, aus deiner Sicht?
Naja, die Euphorie ist grenzenlos, wie wir jetzt alle gestern bei den Zahlen von Nvidia, also Quartalsumsatz verdoppelt. Ja. Für mich ist das eine gewisse Frustration. Also ich habe bereits 2011 mit Sebastian Thrun damals ein Programm durchgemacht, Introduction to Artificial Intelligence, und habe das Thema eigentlich die letzten 15 Jahre immer verfolgt. Ich habe mir jetzt den Glauben hingegeben, dass ich selber über Interface-Programmierung und Ähnliches das für meinen Industrial Makerspace in Landsberg und für die Prozessunterstützung nutzen kann. Ich bin kläglich gescheitert. Ich bin einfach zu lang draus aus dem... ich kann die modernen Software-Tools ohne längere Einarbeitungszeit persönlich nicht mehr nutzen. Deswegen bin ich jetzt andersrum. Ich bin hier in Mountain View Mitglied im Hacker Dojo. Das ist ein Hacker-Club und Makerspace. Und da habe ich mich jetzt mit Leuten verbunden, denen ich mein Requirement Engineering erzähle. Und die mir helfen dann, die entsprechenden APIs zu programmieren und die LLMs zu nutzen und Ähnliches. Es gibt wahnsinnig viel an Open Source. Und es gibt kein einziges Startup, das wir hier sehen, das kein AI-Startup ist. Ja, also das ist völlig klar. Wobei auch der Eindruck entsteht, dass die großen Konzerne die wesentlichen Spieler auch auf lange Sicht bleiben werden. Ja.
Es ist also natürlich auch AI-Washing im Spiel, oder? Ohne AI im Namen kann man nichts
machen. Nein, man muss genau nachfragen, aber es gehört ja nicht wahnsinnig viel dazu, auf ein Open-Source-LLM zuzugreifen und das zu nutzen. Ja. Insofern ist eher die Frage, welche Wertschöpfung will man eigentlich damit erbringen? Ja. Also einen einfachen Chatbot, auch dann ist man sozusagen schon AI. Ja. Ich greife auf ein Model zu und integriere einen Chatbot in die Computerwoche. Ja. Dann sind Sie schon eine AI-Redaktion. Ja.
Okay. Thomas, ganz herzlichen Dank für diesen Austausch. Auch, dass du so bereitwillig die Brücke gespannt hast zwischen München und Mountain View. Ich denke, wir haben auch eine Reihe neuer Views bekommen. Ich würde es mal so zusammenfassen: Es gibt genügend Substanz auch in Deutschland. Wir müssen nicht die amerikanische Herangehensweise kopieren. Vielleicht sollten wir das eben gerade auch nicht und uns auf unsere Stärken besinnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie dabei waren. Und wir hoffen, dass Ihnen der Podcast Tech Talk Smart Leadership gefallen hat. Wenn Sie uns Feedback oder Anregungen geben wollen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@idg.de. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Danke und wir hören uns.